Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los.
Die älteste Disziplin der Schweizer Außenpolitik ist der Hochseilakt. Er bewahrte das kleine Land mehrmals davor, in die Abgründe der europäischen Großmachtpolitik zu stürzen. Wo diplomatische Biegsamkeit an Grenzen stieß, halfen Gleichmut und Bauernschleue. Von solchen Talenten scheint wenig übrig zu sein. Der Bundesrat ist im Zollstreit aufgelaufen. In der Ukraine-Politik agiert er konzeptlos. Das ist denkbar ungeschickt. Wie gefährlich ist die neue globale Unordnung für die Schweiz? Welche Hausaufgaben stellen sich? Und wie gewinnt der Kleinstaat seine Wendigkeit zurück? Das ist unser Thema in NZZ Standpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast ist Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker und Professor an der Universität Zürich. Herzlich willkommen, Herr Straumann.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Schweiz wird von Donald Trump mit hohen Zöllen bestraft. Ausgerechnet die vermeintliche Sister Republic kommt zünftig an die Kasse. Wer ist schuld an dem Debakel?
Ja, also primär ist die Trump-Administration schuld. Sie hat ja komischerweise alle ihre Freunde sehr schlecht behandelt. Denken wir an die EU, denken wir an Japan, denken wir an Südkorea. Also das will ich schon mal klarstellen bei aller Selbstkritik. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hätte man voraussehen können. Also ich habe es nicht vorausgesehen, dass er einfach Handelsbilanzüberschüsse im Güteraustausch so ernst nimmt und dann die Länder einfach entlang dieser Rangliste abstraft.
Damit vertreten Sie natürlich so die gängige Meinung, Trump ist an allem schuld mit seiner verrückten Politik. Und das trifft ja sicher natürlich auch zu. Aber kann man es sich so leicht machen und die Schuld wirklich nur Enet dem Atlantik suchen? Man war ja doch recht selbstsicher vor dem entscheidenden Telefongespräch.
Ja, also das war sicher falsch, im Nachhinein zumindest. Ich meine, ich schaue das ja von außen an. Ich war nicht involviert. Dann ist es natürlich einfach, dann die Schuld zu verteilen. Aber wahrscheinlich war es falsch, zu stark auf das Vorzimmer zu vertrauen, auf diese drei Leute, also der Finanzminister, Handelsbeauftragte im Weißen Haus und der Handelsminister, die haben eigentlich der Schweiz sehr früh grünes Licht gegeben. Und das hätte man vielleicht wissen können, dass das nichts bedeutet, wenn es dann wirklich auf dem Tisch da im Oval Office landet. Also das könnte man sagen. Aber ich möchte vielleicht ein bisschen weitergehen. Ich meine, ist es so schlimm, dass wir jetzt in einer ersten Runde aufgelaufen sind? Das ist normal, wenn eine Weltmacht relativ schnell ihr Verhalten ändert. Es ist relativ schwierig, das zu antizipieren und alles richtig zu machen. Ich finde viel wichtiger, dass man jetzt möglichst bald einen besseren Deal hat. Das glaube ich. Und diese Chance hat man ja noch. Wenn jetzt nichts rauskommt, sagen wir bis im Frühling, dann würde ich dann wirklich harte Vorwürfe machen.
Gut, jetzt kann ich nicht warten bis in den Frühling. Aber mir scheint es ein Faktum zu sein, dass die Bundespräsidentin als Person und der Bundesrat als Gremium in dieser ganzen Geschichte keine besonders gute Figur abgeben. Hat die Schweiz an der Spitze kein Spitzenpersonal und bringt das Konkordanzsystem zwangsläufig Bundesräte hervor, die einem solchen Powerplay nicht gewachsen sind?
Ja, das stimmt sicher. Ich meine, wir haben ein System, wo wir eindeutig das nicht wollen. Wir wollen nicht unbedingt die Besten, sondern wir möchten Leute, die von unten nach oben sich bewährt haben und miteinander zusammenarbeiten können und auch auf die Mitte tendieren. Und Das stimmt sicher, aber ich möchte da wirklich eine andere Position vertreten. Es gibt Fälle, wo die Schweiz eine extrem schlechte Figur macht. Ich denke zum Beispiel an die nachrichtenlosen Vermögen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da ging es monatelang und man wusste nie recht, wer eigentlich zuständig ist. Hier war eigentlich, hat man das eigentlich sehr gut gemacht. Es war auch innerhalb des Gremiums, hat man klar Verantwortlichkeiten aufgeteilt. Dass es jetzt schiefgelaufen ist, finde ich, hat vielleicht eben damit zu tun, dass man nicht ganz verstanden hat, wie Washington funktioniert unter Donald Trump. Aber ich meine, bei einer anderen Regierung wäre das vielleicht glatt durchgelaufen. Wenn die engsten Mitarbeiter das vorbereiten und sagen, das ist eine gute Sache, dann kann man eigentlich normalerweise davon ausgehen, dass das nachher auch beim Chef durchkommt.
Aber nun schreiben wir uns seit Jahren wirklich die Finger wund mit Porträts von Trump, wie er egozentrisch ist, wie er geradezu alles nur noch auf sich bezieht und wie eitel er ist, ja, wie persönlich er alles nimmt. Also da war es jetzt eigentlich nicht besonders schwierig, sich zu überlegen, dass am Schluss der Deal nur mit ihm zustande kommen würde.
Ja, richtig, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war auch überrascht, dass er, ich habe es schon angedeutet, einfach geschaut, wie ist der Handelsbilanzüberschuss zum Zeitpunkt sowieso und überhaupt nicht differenziert. Ich meine, die Schweiz hatte Pech, dass sie im ersten Quartal sehr viel Gold exportiert hatte. Das hat die ganze Bilanz noch aufgebläht. Also wir haben jetzt dadurch einen viel höheren Überschuss. Sie haben schon recht, aber dass er das so wörtlich nimmt, da war ich jetzt zum Beispiel überrascht. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er noch ein bisschen taktisch, strategisch auch schaut, mit welchen Partnern bin ich längerfristig zusammen und vielleicht kann ich da eben einen Deal machen. Es heißt ja immer, the art of the deal, aber es war eine ganz primitive Rechnung. Die Dienstleistungen waren zum Beispiel nicht drin. Das haben wir alles nicht so genau gewusst und ich bin ja nicht der Bundesratssprecher hier, aber ich möchte einfach betonen, solche Fehler können passieren. Wichtig ist, dass wir jetzt einfach dranbleiben und etwas Besseres herausholen. Ich würde auch übrigens noch betonen, so viel schlechter als die EU haben wir es nicht gemacht. Die EU hat jetzt sehr viele Versprechen gegeben. Der Zollsatz ist tiefer, das ist natürlich eine gute Sache. Aber die Versprechungen, wenn die nicht umgesetzt werden, dann wird es natürlich wieder Retaliation geben. Und vielleicht haben wir jetzt mit dieser Verspätung die Möglichkeit, vielleicht einen besseren Deal, nicht bei den Zollsätzen, aber insgesamt ein Paket zu haben, das etwas nachhaltiger ist.
Da werden wir noch dazu kommen. Und gehen wir mal von den handelnden Personen weg. Es fällt doch eines auf, und Sie haben es ja selber auch schon ein bisschen angesprochen, Die Schweiz hat immer wieder Mühe, die internationalen Machtverhältnisse richtig einzuschätzen. Das war so bei den nachrichtenlosen Vermögen, also dem Raubgoldskandal. Der Bundesrat hielt das Bankgeheimnis für sakrosankt. Nicht? Ja. Man werde sich die Zähne am Bankgeheimnis ausbeißen, hieß es, und kurze Zeit war es dann wieder komplett anders. Also woher rührt diese Naivität? Und da reden wir jetzt wirklich nicht über die Personen.
Ja, ja. Nein, da bin ich mit Ihnen völlig einverstanden. Ich finde einfach das aktuellste Beispiel vielleicht nicht das Beste, weil eben nochmals, die Verantwortlichkeit war recht gut aufgeteilt. Bei anderen Themen hatte man ja oft das Gefühl, es herrsche Führungsschwäche. Und das ist systembedingt, das ist völlig klar. Wir haben, wenn man ja die Geschichte der Verfassung auch ein bisschen studiert, Sie haben ja gesagt, Sister Republics, ich halte ehrlich gesagt nicht sehr viel davon. Es hat mit der Verfassung zu tun, aber wir haben die Verfassung in einem ganz entscheidenden Punkt neben anderen ja abgeändert. Wir haben keine starke Präsidentschaft und keine Volkswahl auch nicht. Das haben wir völlig geändert, weil wir eben von der inneren Zusammensetzung der Schweiz das Gefühl hatten, das gehe gar nicht. Wir können keine starke Exekutive in Bern haben, die durchregiert. Und das hat natürlich diesen großen Nachteil, dass wir außenpolitisch sehr, sehr schwach aufgestellt sind. Und ich muss Ihnen da ein bisschen auch widersprechen, wie Sie die Einleitung formuliert haben. Das war eigentlich nie gut. Die Schweiz hat nie besonders gut außenpolitisch reagiert. Also ich kann Ihnen zwei, drei Beispiele machen, wo man das historisch also relativ genau sieht, das sieht nur im Nachhinein sehr gut aus.
Dann machen Sie doch die beiden Beispiele.
Ja, der Erste Weltkrieg, totale Überraschung. Also, da war man überhaupt nicht vorbereitet. Und zwar meine ich das nicht nur militärisch, sondern auch die Getreidevorräte waren viel zu gering. Man hat überhaupt nicht damit gerechnet. Es ist übrigens ganz ähnlich wie heute. Wir hatten da ja eine sehr ausdifferenzierte Globalisierung. Die Schweiz war da wirklich wie heute sehr gut unterwegs wirtschaftlich. Und auch politisch hat man eigentlich die Stellung der Kleinstaaten damals sehr gemacht als freihändlerische, neutrale Staaten. Das hat man überhaupt nicht antizipiert. Noch verrückter finde ich Sommer 1940, die brenzligste Situation der Schweizer Geschichte seit den napoleonischen Kriegen. Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich, überraschend nach 6 Wochen besiegt. Die Gefahr bestand auch, dass dann die heimkehrenden deutschen Truppen noch durch die Schweiz vielleicht noch einen Teil erobern. Und da, was hat der Bundesrat gemacht? Das war sehr lange ruhig. Und dann sind sie noch in die Ferien gegangen. Also das war halt im Sommer. Und dann war niemand so richtig in Bern. Der General hat sich dann erst Wochen später geäußert. Die Bevölkerung wusste überhaupt nicht in der größten Bedrohungslage, was los ist. Also da kommt ja die berühmte Rede von Bilegola, die viele auch verwirrt hat. Das war vollkommen konzeptlos. Man war völlig überfordert.
Könnte ich jetzt noch ein weiteres Beispiel anfügen? 9. November 1989, die Mauer in Berlin fällt. Am Tag darauf fragen viele Journalisten beim Außenministerium an, was der Bundesrat dazu sage. Und der Pressesprecher antwortet, es geschehe ja nun jeden Tag etwas auf der Welt und deswegen müsse man Verständnis haben, dass der Bundesrat nicht alles kommentieren kann.
Meine Rede.
Gut, also jetzt haben wir 3 Beispiele zusammengetragen. Das heißt also, es war schon immer nicht gut. Ist es wurscht?
Nein, es ist systembedingt. Wir müssen damit leben. Und erstaunlicherweise kommen ja da immer Lösungen da zustande. Ich meine, jetzt bei der Mauer, gut, da waren wir nicht ganz direkt betroffen, aber man hat ja dann doch das aufgenommen. In den 90er Jahren bei den nachrichtenlosen Vermögen hat man sehr schlecht ausgesehen, aber man hat nachher eine Zahlung gemacht, man hat es untersuchen lassen, sowohl die Konten wie auch die historischen Umstände. Beim Bankgeheimnis hat man am Schluss alles akzeptiert. Die Schweiz ist nicht untergegangen. Es ist jeweils etwas demütigend, aber ich muss sagen, wenn Sie jetzt das bilanzieren, ja, wir sind keine Großmacht und wir haben keine, das ist ein Nachteil unserer Außenpolitik, ist eigentlich auf ein ruhiges Umfeld ausgerichtet.
Also das heißt, wir sind keine Schnellmerker. Und wenn sich etwas ändert, haben wir ein Problem. Aber wir sind dann eigentlich in der Lage, hinterher, wenn alles schon mal in den Brunnen gefallen ist, eigentlich dann noch ganz vernünftige Lösungen zu ziehen.
Ja, und es relativ schnell zu verarbeiten. Ich meine, denken Sie ja ans Bankgeheimnis. Das hat kaum Widerstand dann gegeben, als es klar war, dass wir diese OECD-Richtlinie unterschreiben und dann vor allem auch den automatischen Informationsaustausch. Es gab Widerstand, es gab Auseinandersetzungen, aber als es entschieden war, hat man das relativ schnell weggesteckt. Und das ist sicher eine Stärke dann wieder des Systems, dass es mit diesen Demütigungen relativ gut umgehen kann.
Aber der Bankenplatz leidet darunter bis heute. Also es hat dann natürlich schon Auswirkungen.
Natürlich hat es Konsequenzen. Aber es ist nicht so, dass die schweizerische Volkswirtschaft insgesamt stark getroffen wäre. Auch die Stadt Zürich hat sich diversifiziert, halt weg vom Bankenplatz. Und das ist ja auch dann die Stärke der Schweiz, dass sie wirtschaftlich sehr gut umgehen kann mit solchen schwierigen Phasen.
Bleiben wir noch mal bei den Skurrilitäten. Früher unternahm ja der Bundesrat nicht einmal Auslandreisen. Ist das nicht ein wenig symptomatisch? Zwingt uns unsere ewige Kompromisssuche zwischen den Sprachen, zwischen den Regionen und zwischen den politischen Lagern ebenso zur Nabelschau, dass wir ganz froh sind, wenn wir das Ausland nicht wahrnehmen müssen?
Das kann man sagen. Ich meine, es ist eigenartig. Die Schweizerinnen und Schweizer gehören wahrscheinlich zu den Leuten, die am meisten reisen. Und viele haben mittlerweile auch Teil der Familie ist eingewandert oder ein Teil ist ausgewandert. Da sind wir eigentlich sehr, sehr weltoffen. Unsere Zeitungen berichten sehr viel mehr über das Ausland als in anderen Ländern. Da sind wir eigentlich sehr alert. Aber im System haben Sie natürlich völlig recht. Wir sind natürlich durch die direkte Demokratie so stark mit uns selber beschäftigt. Wir diskutieren jede Turnhalle hin und her und das nimmt natürlich sehr viel Energie. Und wir wissen, dass wir das Ausland nicht beeinflussen können. Also da bin ich mit Ihnen völlig einverstanden. Das führt zu einer Nabelschau. Aber ganz ehrlich, jetzt, wenn wir mal ein bisschen vergleichen, hat jetzt Deutschland die letzten 30, 35 Jahre viel besser bewältigt, glaube ich nicht. Also, und auch wenn Sie in den USA leben, die Leute haben keine Ahnung, zum Teil nicht mal einen Pass. Die Elite ist relativ gut gebildet und weit gereist, aber Sie haben da auch immer wieder Leute in der Administration, die sich wundern. Also ich finde, bei aller Selbstkritik, die ist völlig berechtigt, das sind die Grenzen unseres Systems, aber so schlecht fahren wir dann auch wieder nicht.
Aber es gibt ein helvetisches Paradox. Die Schweiz hat die Erfahrung gemacht, dass sie von der Weltgeschichte meistens verschont wird, ja. Im Gegensatz zu anderen Ländern. Sie sprachen Deutschland an. Und das ist ja sehr positiv, dass wir verschont worden sind und hoffentlich auch noch verschont bleiben. Aber auf der anderen Seite fördert das natürlich schon ein bisschen auch die Selbstzufriedenheit und die macht dann wiederum blind für die internationalen Gefahren, oder nicht?
Also das Erste, da bin ich völlig einverstanden. Wir haben ein sehr spezielles Verhältnis zur Vergangenheit, ein sehr bruchloses. Und das sagen mir immer wieder deutsche Kolleginnen und Kollegen, das sei für sie fast unfassbar. Man könne mit den Schweizern über den Zweiten Weltkrieg ganz anders reden, im positiven und negativen Sinne. Das können die nicht verstehen, dass wir diese tiefen Wunden nicht haben, obwohl ja bei uns auch nicht alles einwandfrei lief sozusagen. Also die Flüchtlingspolitik, das ist etwas, was uns bis heute beschäftigt. Das ist völlig richtig, da haben wir ein anderes historisches Bewusstsein und das erklärt natürlich auch, warum wir nicht in die NATO eingetreten sind oder nach dem Zweiten Weltkrieg bei der europäischen Integration dabei sind. Das ist völlig klar. Die Länder, die erobert wurden von der Wehrmacht, also Dänemark, Norwegen, die jetzt noch etwas weiter weg liegen von Deutschland, dann die Benelux-Länder sowieso, die sind natürlich nach der zweiten Weltkriegserfahrung sofort in die NATO eingetreten und fanden auch die europäische Integration als Rückversicherung. Das haben wir nicht und das ist der Hauptgrund, warum wir da nicht mitmachen. Aber das, Entschuldigung, jedes Land hat seine eigene Erfahrung. Es ist klar, aber ich würde den zweiten Teil mich nicht einverstanden, dass wir deswegen völlig blind sind gegen die Selbstzufriedenheit. Ich erlebe es nicht so. Es ist eher halt eben das Gefühl von auch Glück. Und wenn man ehrlich ist, muss man halt auch sagen, das kann jederzeit sich wieder ändern. Das ist nicht konstant.
Genau das sagen
konstant.
Wir nicht. Genau den das, zweiten ja? Teil des Satzes ja. haben wir ja so nicht im Hinterkopf.
Ja gut, aber bin ich sicher. Also vielleicht die Frage, mit wem man redet. Also, ich finde das ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Stereotyp der Schweizkritik, wo ich nicht ganz sicher bin. Auch zum Beispiel ist oft behauptet worden, die Nachkriegsgeneration habe sich auf die Schulter geklopft, weil wir im Zweiten Weltkrieg nicht erobert. Also ich habe das in meiner Familie jetzt überhaupt nie gehört von meinen Großeltern, dass die mir gesagt haben, weißt du, das haben wir schon ganz toll gemacht, sondern es war eher das Gefühl, wir haben so Glück gehabt und wir sind so froh, dass wir, ja, wir wären schon bereit gestanden, ob das gereicht hätte. Das hat jetzt, also der Großvater, den ich gut gekannt habe, hat das nie behauptet, nie. Und ich frage mich manchmal, ob diese Schweizkritik nicht auch ein bisschen Stereotyp ist.
Wir können uns jedenfalls darauf einigen, dass wir ein sehr bruchloses Geschichtsbild haben. Das haben Sie schon gesagt. Dabei haben doch die Schweizer Historiker sich alle Mühe gegeben, in den letzten 30, 40 Jahren uns einen Schuldkomplex einzuimpfen. Ja. Der Judenstempel und alles. Und irgendwie waren wir ja fast schlimmer als die Nazis, mindestens wenn man so manches historisches Werk dazu liest. Und dennoch haben wir unser bruchloses Geschichtsbild. Mhm. Woher rührt das?
Also gut, ich bin jetzt zu wenig neu in der Schule, aber ich glaube, die Geschichte der Flüchtlingspolitik, die ist schon ins kollektive Bewusstsein, also sollte zumindest. Ich finde, das müssten die Schulen leisten. Ich glaube, das wissen vielleicht nicht alle, aber es wissen es viele. Und das ist eine Sache, die man nicht einfach wegwischen kann und wo man eben wieder sieht, dass die Schweiz jetzt nicht ein heroisches Land war, das qua Mentalität und Verhalten, sich besser verhalten. Wir hatten einfach Glück, dass wir nicht getestet wurden. Aber ich finde, also da ist schon etwas hängen geblieben, dass wir den Zweiten Weltkrieg nicht mehr so leicht wegstecken können. Oder finden Sie, das ist völlig nicht vorhanden?
Ich wäre wahrscheinlich in dem Punkt sogar ein wenig schweizfreundlicher als Sie. Ich würde sagen, wir haben es gesamthaft eigentlich nicht schlecht gemacht. Man hat vielleicht zu spät gemerkt, worauf es hinauslaufen wird, das ist richtig, das haben Sie ja vorhin beschrieben. Aber dann hat man mit seinen doch sehr, sehr limitierten Optionen eigentlich noch das Beste herausgeholt.
Da bin ich schon einverstanden.
Und ja, insofern bei den natürlich dunklen Punkten wie der Flüchtlingspolitik und der Judenpolitik in Sonderheit,
Ich will nur sagen, dort, wo wir getestet wurden, oder wo die Schweiz getestet wurde, hat man sehr schnell gesehen, dass wir auch unsere Grenzen haben. Und ich wehre mich einfach gegen das Bild, dass wir so selbstzufrieden und ich habe das einfach nie erlebt in meiner Biografie, weder in meiner Familie noch in meinem Freundeskreis. Und ich frage immer, wo sind die Leute, die das behaupten? Ich habe sie nicht getroffen. Die gibt's schon, aber dass die zum typischen Bewusstsein der Schweiz, dass sie das ausmacht, das stimmt nicht. Und vielleicht darf ich noch schnell etwas sagen, vielleicht zum Bankgeheimnis auch. Ich weiß, auch meine Kolleginnen und Kollegen haben oft gesagt, das Bankgeheimnis, das sei ein zentraler Bestandteil der schweizerischen Identität. Und ich war nie dieser Meinung. Ich bin auch nie mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass das mich jetzt zum Schweizer macht, wenn die Leute aus dem Ausland ihr Geld hierher bringen. Und man hat ja dann auch gesehen, kaum ist es weggefallen, haben die Leute auch gesagt, ja stimmt, das war eigentlich nicht so in Ordnung.
Da wäre ich auch
anders bei der direkten Demokratie, Föderalismus, das sind wirklich Bestandteile der schweizerischen Identität.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, dass mit den Gnomen an der Bahnhofstraße, das ist so eins dieser typischen Klischees. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das der Schweiz besonders viel wert war. Jetzt probiere ich es mal mit einem weiteren, finde ich, interessanten Punkt, den Sie jetzt gleich zum Klischee erklären werden. Wir leiden ja doch ein bisschen am Trauma des Kleinstaates. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir immer wieder Spielball der Großmächte waren. Und deswegen pochen wir so auch auf unsere Souveränität. Aber Sonderwege bringen manchmal auch Gefahren mit sich, oder nicht?
Ja, sicher, aber genau wie Sie richtig vermuten. Ich glaube, die meisten Schweizerinnen und Schweizer wissen doch, dass wir nicht vollständig souverän sind. Und wer historisch ein bisschen sich eben kundig gemacht hat, weiß, das gab es nie. Das gab es einfach nie. Wir waren immer sehr abhängig vom internationalen Umfeld. Das 19. Jahrhundert war grosso modo sehr gut für Kleinstaaten, nicht nur für die Schweiz. Das 20. Jahrhundert, vor allem der Zweite Weltkrieg, hat die Neutralität zu einem Problem gemacht. Das ist so in der internationalen. Das ist wahr. Aber sind Sie sicher, dass die Leute in der Schweiz das Gefühl haben, wir seien total souverän und wir könnten da völlig losgelöst von der Weltgeschichte? Und das ist doch völlig unrealistisch. Die Frage sind die relativen Veränderungen. Und im politischen Diskurs ist natürlich klar, dass man sich gegenseitig vorwirft, ihr wollt die Schweiz auflösen, das ist der eine polemische Vorwurf. Die anderen sagen, ihr wollt eine Insel machen. Aber die Realität ist doch, das wissen wir doch alle, dass wir sind sehr klein, wir haben beschränkte Souveränität, absolut klar. In ruhigen Zeiten konnte man vielleicht eher die Illusion aufbauen, dass man tatsächlich souverän alles bestimmen könne. Aber das waren immer vorübergehende Phasen, die immer wieder zu Ende gegangen sind.
Aber man hört es ständig. Und natürlich in der EU-Debatte spielt es immer eine große Rolle. Also da wäre ich jetzt doch ganz wirklich mal anderer Meinung als Sie.
Dürfen Sie auch.
Und würde doch sagen, wir tragen diese Souveränität mindestens in unseren politischen Diskussionen wie eine Monstranz vor uns her, obwohl wir natürlich weder in der Energie noch bei den Nahrungsmitteln noch bei den Rohstoffen souverän sind. Und wenn die USA irgendwelche Sanktionen verhängen, sind unsere Banken die Ersten, die sie übernehmen.
Absolut.
Also das wissen wir alle.
Ja.
Damit leben wir alle. Das haben wir alles abgespeichert, finden es in Ordnung. Und dennoch ist dieser Souveränitätsdiskurs in der Außenpolitik einer der wichtigsten Diskurse, den wir führen.
Das mag sein, aber eben, ich finde, es muss auch aufpassen. Der politische Diskurs ist ja immer sehr grobschlächtig und eigentlich, wenn Sie es nur ein bisschen empirisch testen, ja nicht haltbar. Aber vielleicht verwechseln Sie jetzt auch ein bisschen die politische Rhetorik mit der tatsächlichen Wahrnehmung. Ich meine, gerade in unserem System sind wir ja gezwungen, dass wir uns wirklich abgrenzen. Und das finde ich auch eine gute Sache. Aber ich kann ja dem Theater einfach mal zuschauen und dann kann ich sagen, ja, jetzt gerade in der Debatte, die wir jetzt haben, haben wir jetzt schon gegenüber jetzt der EU haben wir schon genug Souveränität abgegeben, haben wir schon sehr viel abgegeben. Oder sollen wir da noch weitergehen oder sollen wir da eher bremsen? Ich glaube, das ist doch die Diskussion. Auch bei der Einwanderung ist ja jetzt niemand da, der sagt, jetzt machen wir die Grenzen dicht, Schluss, oder? Gibt sicher Leute, die das wollen, aber die große Mehrheit sagt einfach, das ist gut so, machen wir weiter. Oder diese anderen sagen, ja, jetzt ist ein bisschen viel.
Aber es sind immer relativ. Doch der Souveränitätsdiskurs wirklich eine große Rolle. Und dann heißt es eben, ja, aber wenn jetzt dann noch dieses Abkommen kommt mit der EU, dann ist es endgültig zu viel.
Ja, aber das ist ein legitimes Argument.
Ich will das gar nicht, ich will jetzt gar keine EU-Diskussion führen. Mir geht es nur darum, dass wir dann eben doch sehr schnell dabei sind, zu sagen, jetzt ist es zu viel für unsere Souveränität. Währenddessen, wenn ich jetzt all das aufführe, was wir an Beispielen angefangen haben, von Ihrem Getreide zu Beginn des Ersten Weltkrieges, muss ich jetzt also sagen, ja, da haben wir schon sehr viel aufgegeben.
Richtig.
Und da würde ich jetzt auch mal ganz gezielt den Wirtschaftshistoriker fragen, ist in einer so globalisierten Welt, wie wir heute trotz Trump immer noch sind und seinen Zöllen, ist Souveränität nicht doch weitgehend eine Chimäre?
Ja, das ist eine Riesenspannung, das ist völlig klar. Aber wenn Sie wollen, dass die Demokratien noch überleben, dann brauchen Sie eine gewisse Bereiche, wo die Bevölkerung noch selber darüber entscheiden kann. Und da sind wir ja weit weg von jetzt einem spezifischen Schweizer Problem. Das ist überall ein Problem. Und die Trump-Revolution, diese Revolution in Amerika ist ja alles eine Revolution, ist auch eine Antwort darauf, dass selbst die Großmacht das Gefühl gehabt hat, wir sind durch internationale Regeln, nicht durch die Globalisierung einfach abstrakt, sondern durch die Regeln sind wir zu stark gebunden, auch im wirtschaftlichen Bereich. Deswegen hat man ja auch die WTO jetzt boykottiert. Und jedes Land in Europa hat eine Dauerdiskussion, wie viel sollen wir auch EU-Regeln brechen? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass ein Drittel der Länder zum Beispiel die Schengen-Regeln nicht mehr befolgen. Da merken Sie doch, das ist wirklich ein Spannungsfeld, das Sie ansprechen. Aber das ist nicht einfach entschieden. Wenn Sie da müssen Sie immer wieder neu austarieren. Und in Demokratien können Sie nicht sagen, Leute, es ist vorbei, wir müssen einfach die Regeln übernehmen. Die Regeln sind ja auch politisch gesetzt. Das ist ja nicht einfach eine naturwüchsige Verschränkung der Welt.
Gut, da bin ich völlig bei Ihnen. Für jede Demokratie brauchen Sie so etwas wie ein Staatsvolk.
Ja.
Der Begriff ist außer Mode gekommen. Es gibt ja jetzt nur noch flüssige Identitäten und man kommt und wenn man da ist, soll man möglichst alle Rechte bekommen. Da bin ich wirklich sehr bei Ihnen. Es braucht ein Staatsvolk und einen festen, in sich geschlossenen Zusammenhang. Nur ist das nicht partiell von der Frage der Souveränität gelöst, denn die Franzosen fühlen sich nach wie vor souverän, die Deutschen auch, und die haben noch viel mehr Souveränität an ein supranationales Gebilde abgegeben, nämlich die EU. Also dieses Gefühl des Staatsvolkes und wir sind eine Gemeinschaft, die noch zusammengehört und in der jeder für den anderen Verantwortung übernimmt und nicht jeder mal gerade kommt, ein bisschen Sozialhilfe abgreift und dann wieder verschwindet. Das hat nicht unbedingt etwas mit dieser Art von Souveränität zu tun, über die wir gerade geredet haben.
Ja, ich meine, da haben Sie mich aber auch zu sehr jetzt verengt auf das Kulturelle. Ich finde eben, es geht um Rechte, es geht um Macht, es geht um Möglichkeiten, das Zusammenleben noch eigenständig zu bestimmen. Wenn Sie das verlieren, dann funktioniert eine Gesellschaft nicht mehr. Es muss eben nicht alles geregelt werden. Aber wenn ich jetzt Getreide importiere und dafür Uhren exportiere, ich meine, das betrifft meine Souveränität an sich nicht. Was eben neu ist seit den 90er Jahren, und das ist einzigartig in der Weltgeschichte, das haben wir in der Globalisierung des 19. Jahrhunderts nicht, dass sie alle Regeln sind global, sie müssen die ganze Zeit Regeln auch zusätzlich noch erfüllen. Ich meine nicht völkerrechtliche, menschenrechtliche Regeln, sondern sie müssen Zertifizierung, sie müssen alles Mögliche bis ins Letzte dokumentieren. Das ist völlig unnötig. Sie können Freihandel betreiben, ohne dass sie diese krasse Verrechtlichung hatten. Die ist aus dem Ruder gelaufen,
glaube ich. Aber dem entkommen wir nicht. Das hat ja gar nicht mal etwas mit der EU zu tun.
Nein, nicht nur der EU.
Dem entkommen wir ja.
Ja, das ist eine offene Frage. Mal schauen, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Ich meine, dass wir so Probleme haben mit der Akzeptanz der herrschenden Parteien, hat damit zu tun, dass die wenig Spielraum haben. Und ich meine, ich bin da aufgewacht während der Eurokrise. Griechenland hat rekordhohe Arbeitslosigkeit, ist in der tiefsten Rezession seit den 30er Jahren, müsste eigentlich die Währung abwerten und sich verschulden, um wieder, also klassisch einfach, wie man das gemäß Lehrbuch macht, geht nicht. Die Währung und die Souveränität hat man abgegeben. Und bei den Schulden konnte man natürlich nicht noch mehr anhäufen, weil dann das Vertrauen endgültig weg war. Und da, was ist da passiert? Da sind die ganz rechten und ganz linken Parteien plötzlich mehrheitsgefähig geworden. Das ist doch die große Frage unserer Zeit.
Hat Griechenland alles unternommen, um im Club der EU und der Eurozone zu bleiben? Und als der deutsche Finanzminister Schäuble mal auf gut Badisch sagte, es ist over, haben die zusammen mit Frau Merkel dafür gesorgt, dass sie im Euro geblieben sind. Also die Globalisierung und diese Regeln scheinen einen gewissen, sogar in großen Krisen, eine gewisse Attraktivität zu haben. Aber kommen wir mal ein bisschen weg, beziehungsweise versuchen wir das Bild der Globalisierung noch ein bisschen zu weiten. Die Zölle sind, finde ich, ein Debakel mit Ansage. Seit einigen Jahren ist klar, dass die seit dem Mauerfall geltende liberale, regelbasierte Weltordnung, dass die vorbei ist. Und damit ist auch die Berechenbarkeit vorbei. Die einzige Regel, die es heute zu geben scheint, ist, dass es zwar Regeln gibt, aber dass die alles andere als verbindlich sind.
Das stimmt. Ich muss aber auch ein bisschen warnen vor dieser doch etwas gar romantischen Sicht der regelbasierten Ordnung. Wenn wir einfach ein paar Ereignisse durchgehen, jetzt nicht nur im Wirtschaftspolitischen, aber ich kann mich so gut erinnern, als die Mauer fiel, waren wir alle sehr euphorisch. Ja, was passiert? 1991, glaube ich, bricht der Jugoslawienkrieg aus. Der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat dann ein Ausmaß erreicht, das uns alles schockierte, mit zum Beispiel diesen Gräuel da in Srebrenica. Also ich hab nicht die Erfahrung gemacht, dass die 90er Jahre jetzt eine wunderbare Zeit waren, wo wirklich die Regeln einfach gegolten haben. Die konnten jahrelang wüten und Menschenrechte wirklich verletzen. Dann hatten wir 94 Ruanda, fast 1 Million, und das ging Richtung Genozid. Das sind wirklich 3/4 der einen Volksgruppe sind umgebracht worden. Es kam die Asienkrise, dann kam schon bald 9/11. Übrigens auch die Intervention in Kosovo, beziehungsweise die Bombardierung von Belgrad zum Beispiel am Ende des Konflikts. Das war eine kurze, nicht heftige, aber es war nicht völkerrechtswidrig und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, also diese regelbasierte Geschichte, WTO Seattle, Demonstration, vollkommen gescheitert, alles gescheitert.
Wir hatten eine WTO, hatten einen Hegemon, die USA, die entscheiden, entscheiden konnte, wo sie eingriff.
Ja.
Im Balkan hat Washington eingegriffen, in Ruanda nicht. Das war die große, das war der große Unterschied. Aber wir hatten jemanden, der sagen konnte, und es war zum Glück ein Verbündeter der Europäer.
Ja, aber das ist nicht regelbasiert. Das ist doch nicht regelbasiert. Das war eine klare Hierarchie.
Das sagen natürlich Herr Putin und Herr Xi Jinping auch.
Ja.
Da sind die 30 jetzt sehr einig.
Ja, das war nicht die Idee.
Damit, Sie müssen ja deswegen nicht Unrecht haben, will ich gar nicht behaupten. Aber es gab eine Ordnung, die zumindest für den Westen regelbasiert aussah.
So stimmt's, ja, so stimmt's. Ja.
Gut.
Aber eben, erstens war es noch so eine Pause, die ist nicht 20 Jahre, die ging ein paar Jahre. Und die USA haben eben als Hegemon konnten ihre Vorstellungen durchdrücken.
Ja.
Und deshalb waren sie noch bereit, weiterhin zum Beispiel beim Handel dieses Defizit zuzulassen.
Aber jetzt ist es noch mal eine Stufe schlimmer. Jetzt ist wirklich eine neue Weltunordnung. Die Großmächte verhalten sich alle als Raubtiere im Dschungel. Sie verfolgen nur noch die eigenen Interessen. Sie sind überhaupt nicht mehr systemstabilisierend, während die USA wenigstens gelegentlich systemstabilisierend agierte in der regelbasierten Ordnung. Das ist alles vorbei. Der Stärkere setzt sich jetzt durch. Das macht Russland in der Ukraine, das macht China so und das macht Trump mit den Zöllen so. Also ich würde schon sagen, das ist, wie sehr regelbasiert die alte Weltordnung war, jetzt sind wir wirklich in einer Phase der Unordnung.
Ja, mal schauen, wie es herauskommt. Ich finde, Sie haben da etwas zu früh jetzt schon Bilanz gezogen. In der Ukraine ist es ja nicht so, dass sich Russland durchgesetzt hat. Das mag sein, das wissen wir nicht. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob sie ihre Ziele erreichen würden.
Nein, also, aber sie haben sich getraut, erstmals seit 1945 als eine große Macht, nicht irgendwie ein serbischer Präsident, einen Krieg in Europa anzufangen.
Das ist richtig, aber Sie sehen ja, und das macht mich auch nicht so pessimistisch, Sie sehen, dass ja wieder Gegenkräfte kommen. Und das kann ja auch dazu führen, dass man eine neue Ordnung baut, die vielleicht etwas stabiler ist. Das Problem der alten Ordnung oder dieser regelbasierten Ordnung war ja, dass man das Gefühl hatte, wir brauchen in Europa keine Rüstung mehr, wir können das delegieren. Es kann ja sehr gut sein, dass eben durch solche Konflikte auch eine stabilere Ordnung entsteht, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder jetzt bei den Zöllen würde ich auch aufpassen, dass diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir sehen Anzeichen in der amerikanischen Wirtschaft, dass das ist lange gegangen. Ich habe früher eine Bremsspur erwartet, das kommt. Man sieht auch, dass die Inflation trotz der sinkenden Energiepreise wieder. Das ist bei Trump ja so unberechenbar. Wenn er merkt, dass es kontraproduktiv ist, kann es sehr gut sein, dass er sagt, okay, wir machen eine Pause. Wir sind mittendrin in dieser Ausmarchung von neuen sozusagen Machtgleichgewichten. Und das ist für mich noch nicht entschieden.
Eben, wir sind genau in der Ausmarchung. Ja. Und jetzt will ich mal abwechslungsweise auf die Geschichte rekurrieren. Und wenn man da zurückblickt, hat man immer so 30-jährige Phasen der Unordnung. Das ging dann nicht so schnell.
Ja.
30-jähriger Krieg, dann die Zeit von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress, vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Es sind immer 30 Jahre, es sind dann immer sehr, sehr turbulente Phasen. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass das so schnell alles wieder gut wird.
Ja, nein, völlig klar, es wird sowieso nie gut. Ich finde die Vorstellung, dass wir ein schönes Gleichgewicht haben, sozusagen wie einem ökonomischen Modell, es gibt eine Abweichung und da kommen wir schön auf den Land, das glaube ich, das ist eine Illusion, die wir gehegt haben. Wir haben eigentlich eine sehr, es tut mir leid, das zu sagen, sehr normale Zeit. Wenn Sie die letzten 200 Jahre anschauen, es war immer irgendwo ein Konflikt, es war immer unklar, es war immer Unruhe, es gab immer regional grauenhafte Konflikte. Das ist eigentlich die Normalität.
Aber sie hatten auch Gleichgewichte. Sie hatten nach dem Wiener Kongress von 1815 eigentlich bis 1915 ein relatives Gleichgewicht. Natürlich gestört vom Krimkrieg und von der deutschen Einigung und alles, kann man alles in Anschlag bringen, aber es war eine relative Gleichgewichtsphase. Also man kann schon sagen, die Vorstellung des Gleichgewichts ist nicht so völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, schon, aber dass es so lange stabil ist und ich würde da, bin ich einverstanden, das 19. Jahrhundert war im Vergleich zum frühen 20. Natürlich eine glückliche Zeit, aber ich würde sagen, mit 1870, 71, also mit dem Deutschen Kaiserreich, war das Gleichgewicht zerstört und seitdem gab es Probleme und es führt nicht direkt zum Ersten Weltkrieg, aber ich nur zum sagen, und es gab sehr viele Kolonialkriege. Also es war nicht so eine, es gab sehr heftige Wirtschaftskrisen, es gab enorme innenpolitische Spannungen. Ich will nur das andeuten, dass wir nicht im Nachhinein das Gefühl haben, das war viel stabiler und wir sind jetzt in einer Krisenzeit, wo uns alles entgleitet. Was wir jetzt erleben, ist völlig normal in der Geschichte. Und ich sehe natürlich auch, ich bin auch besorgt, wir sind alle besorgt und ich sehe auch die Gefahren. Aber jetzt vielleicht mein wichtigstes Statement. Ich halte das fast nicht mehr aus, dieser Pessimismus. Und ich halte es vor allem nicht aus von den älteren Generationen, die es sehr gut gehabt haben, die uns jetzt erzählen, es tut mir leid für euch, da fließen jetzt die Fälle davon. Ihr habt jetzt halt Pech gehabt. Und da habe ich enorm Mühe, weil man eben eine Zeit zu einem Maßstab nachträglich macht, die nicht stimmt. Ich meine, der Kalte Krieg war wohl stabil, aber es war vor allem außerhalb Europas eine ganz brutale Zeit. Wir hatten maximal hohe Todesopfer in dieser Zeit. Wir hatten auch immer ein bisschen Angst. Die 70er Jahre, Ölkrise, das waren sehr turbulente Zeit. Das sieht alles so Gleichgewicht und das war schön. Und also da bin ich als Historiker, muss ich wirklich
Aber jetzt sollten sich nicht zwei Boomer über die Fehler der Boomer unterhalten. Das wäre dann sicher würde eine lustige Sendung, wäre aber eine andere. Kommen wir mal wieder zum Tagesgeschäft zurück. Wir müssen feststellen, die EU hat Trump sehr unrealistische Versprechungen gemacht, ist aber einstweilen sehr viel besser davongekommen, nämlich mit diesen 15%. Ja. Muss sich nicht eigentlich die Schweiz genauso verhalten, also mal flunkern, fünfe gerade sein lassen und sich notfalls nicht an sein Geschwätz von gestern erinnern?
Das kann sich die EU vielleicht eher leisten, wobei ich schon auch erstaunt war, wie stark sie sich angepasst hat. Ich hatte schon die Hoffnung, dass sie eben als relativ großer Binnenmarkt und starker Handelsblock sich da mehr wehren würden. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben durchaus Möglichkeiten, uns da zu schlagen. Es ist so absurd. Ich meine, die 39% betreffen Branchen, die eigentlich gar keinen Handelsbilanzüberschuss haben. Und die Pharmaindustrie, eigentlich, die den großen Teil ausmacht, ist noch ausgespart. Und ich, wenn ich besorgt bin, bin ich vor allem besorgt, was noch zusätzlich kommt. Aber bei der Pharmaindustrie haben wir Spielraum. Wir können zum Beispiel konzerninterne Transfers verrechnen. Wir können das relativ weit runterbringen, ohne dass wir große Versprechungen machen würden.
Also Sie es aber selber sagen, ist Trump kein Freund von Finessen?
Ja gut, wenn man ihm das zeigen kann, in einem Jahr haben wir diesen Überschuss haben wir stark reduziert und man zeigt ihm, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich nehme an, man kann einen Deal machen. Und wenn Sie, also nur noch, wenn man jetzt schon vergleicht, oder wir haben 39%, aber das betrifft einen nicht mal, glaube ich, die Hälfte der Exporte. Wenn Sie es zusammenrechnen, haben wir im Schnitt haben wir viel, da die gleichen Sätze. Und vor allem die Pharmaindustrie haben wir es jetzt noch.
Aber die Pharmaindustrie ist auch sehr unter Druck. Da ist ja
aber die EU-Pharmaindustrie, die zahlt schon 15.
Aber wir haben, das ist aufgehoben, nee, ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben bei der Pharmaindustrie. Da kann das dicke Ende, könnte ja noch kommen.
Aber ich finde, zurück zur Frage, deswegen, Versprechung, glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist.
Aber es hat funktioniert bei der EU.
Bis jetzt, ja.
Und bei uns hat es nicht funktioniert. Also wenn wir einfach mal die Fakten angucken, hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr in der Abteilung großartige Versprechungen unterwegs sein müssen.
Ja, aber Sie können natürlich auch als kleines Land nicht so großartige Versprechungen machen. Und die Pharmaindustrie, die hat ja das relativ gut gemacht. Sie hat gesagt, wir investieren, hätten sie wahrscheinlich sowieso, hat das eigentlich nicht schlecht verkauft.
Leidet die Schweiz nicht dennoch an einem Musterknabensyndrom? Also wir setzen die OECD-Mindeststeuer um, obwohl das außerhalb der EU eigentlich nur wenige tun. Wir verschärfen die Regeln für die Banken, dieses sogenannte Basel III, obwohl das sonst nur sehr wenige tun. Wäre es jetzt nicht eigentlich an der Zeit, dass die Schweiz mit internationalen Regeln lockerer umgeht?
Aber jetzt widersprechen Sie sich natürlich. Sie haben ja vorher gesagt, wir seien immer so zu spät und würden das nie umsetzen und dann müssten wir so unter großem Druck. Ich glaube, genau das ist natürlich die Folge dieser Erfahrung, dass wir jetzt eher zu früh sind. Vielleicht müssten wir jetzt etwas gelassener eben sagen, warten wir mal ab, bis der Druck wirklich so stark ist, dass wir es umsetzen müssen. Also das ist, glaube ich, schon eine Verhaltensänderung, die leitet sich halt davon ab und hat auch mit dieser Selbstkritik natürlich zu tun, die Sie ja sehr stark, Sie sagen ja sehr stark, wir sind halt immer so zu spät. Ja, dann sagen die Leute in Bern, jetzt sind wir mal zu früh, jetzt sind wir mal überkorrekt.
Aber Sie sind nicht nur Sie zu früh, Sie sind nur vielleicht sogar die Einzigen. Also dann, und ich sehe das gar nicht als einen Widerspruch, ich finde, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, aber wer zu früh kommt, dem bestraft das Leben auch. Ja. Damit wären wir ja dann fast wieder am Ausgangspunkt. Also es kommt darauf an, ein Sensorium zu haben für das, was gerade angemessen ist. Und da, scheint es mir, haben wir ein Problem auch mit der Flexibilität.
Gut, ja, wenn Sie es so formulieren, bin ich einverstanden, aber es widerspricht schon ein bisschen der Ausgangsthese, dass wir eben zu langsam reagieren. Ja, jetzt sagen Sie, wir nehmen das Umfeld nicht realistisch wahr, aber es ist schon ein Unterschied, ob man zu früh oder zu spät ist. Und klar, ja, find ich nicht ganz fair, wenn Sie jetzt das einfach gleichsetzen. Und ich glaube, auch im Bereich der Banken sind wir natürlich speziell exponiert. Das ist eine harte Auseinandersetzung, die müssen wir führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei der Unternehmenssteuer, ja, okay, aber damit kann auch die Schweiz sehr gut leben.
Aber wir haben schon ein hohes Bedürfnis nach großer Sicherheit. Wir haben immer sehr stark Angst davor, was die Zukunft bringt. Zum Beispiel sind wir nicht in der Lage zu sagen, okay, jetzt machen wir mal das Abkommen mit der EU. Das entwickelt sich der ganze Binnenmarkt weiter. Wenn es dann mal so weit ist und es kommt tatsächlich zu einer schwierigen Situation, dann sind wir schon in der Lage, damit umzugehen. Und ich glaube, wir wären dann in der Lage, damit umzugehen, weil wir sind eigentlich kreativ und nach einer gewissen Anlaufphase sind wir durchaus flexibel und können uns auf Veränderungen einstellen. Aber wir haben immer die Angst, dass es ganz schlimm kommt und deswegen wollen wir möglichst totale Sicherheit. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Welt so nicht mehr mindestens vorläufig nicht erreichbar.
Das ist nie erreichbar, das ist klar. Aber da finde ich, müssen wir auch schon konkret sprechen, das ist mir jetzt ein bisschen zu allgemein. Es ist schon ein Paradigmenwechsel, wenn man sagt, man übernimmt das Recht. Und wir sind halt wirklich immer sehr rechtstreu und das ist eine Stärke von uns. Aber vielleicht eben außenpolitisch müsste man vielleicht ab und zu ein bisschen verschlagener sein. Aber das sind wir einfach nicht. Und Ich finde, das ist mir zu allgemein. Man muss die konkreten Fälle anschauen. In diesem Fall ist es schon, das ist schon ein Wechsel. Und zu sagen, ja, wir haben dann schon die Kraft, das zu ändern, ja, vielleicht auch nicht. Aber die Sicherheit,
Sie haben ein bisschen mehr Optimismus verlangt.
Ja gut, nein, ich finde aber, ich einfach konkret bleiben. Ich finde wichtig, gerade bei der EU-Frage haben wir oft zwei Lager. Also wir haben zwei idealistische Lager und wir haben die konkreten. Und ich gehöre zu den konkreten. Ich möchte ganz genau wissen, was ich damit bekomme, was ich für Spielräume habe und was ich aufgeben muss. Und das, glaube ich, ist gerade bei der EU-Frage eine Stärke der Schweiz. Es gibt kein Land in Europa, das so oft über die EU gesprochen hat, wie das Nicht-Mitgliedsland Schweiz.
Jetzt muss ich allerdings sehr konkret werden und sagen, dass wir am Ende der Sendung angelangt sind. Herr Straumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 16. November bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Stammpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.